Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn der Ton heute ein bisschen anders klingt als sonst, dann hat das seinen Grund. Denn wir sind heute nicht im Studio, wir sind an einem ganz besonderen Ort, den ich jedem Menschen empfehlen möchte. Wir sind nämlich an der Gedenkstätte Grafeneck. Wir werden heute hören, was es damit auf sich hat. Es ist der Gedenkort der Menschenwürde, der mir einfällt, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Schulen unterwegs bin, wenn ich mit Menschen spreche und immer wieder eines erklären muss. Beim Kampf gegen Antisemitismus geht es nicht darum, verschiedene Opfergruppen gegeneinander auszuspielen, sondern es geht darum, immer wieder zu betonen, dass jeder Mensch eine Menschenwürde hat und dass wir alle verlieren, wenn wir das vergessen. Hier in Grafeneck sind Menschen ermordet worden, weil sie eine Behinderung hatten, weil sie krank waren, weil sie vom Krieg traumatisiert waren. Auch zum Beispiel ehemalige deutsche Soldaten sind hier ermordet worden. Und die Auseinandersetzung damit, die beginnt in vielfacher Hinsicht erst. Und deswegen habe ich heute zwei Gäste dabei, zwei besondere Gäste, mit denen ich dieses Thema besprechen möchte. Einmal habe ich hier Thomas Stöckle von der Gedenkstätte Grafeneck, Historiker, der zu dem Thema nicht nur arbeitet, sondern forscht und hier mit einem kleinen Team dafür sorgt, dass immer mehr Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet immer mehr erfahren. Und ich habe Goda Al-Kaidi hier von der Stelle für jesidische Angelegenheiten. Wir haben zum Beispiel zusammengearbeitet, als Goda mit anderen gemeinsam dafür gekämpft hat, dass der Genozid an den Jesiden anerkannt worden ist vom Deutschen Bundestag als Genozid. Und damals eben auch klar wurde, dass die Lehre aus der NS-Herrschaft sein muss, wie es ja auch in unserem Grundgesetz steht, dass sie die Menschenwürde aller verteidigen, auch von Gruppen, die heute verfolgt werden und die heute bei uns Schutz suchen. Thomas Stöckle, ich würde sagen, die Hörerinnen und Hörer sind sicher erstmal auch sehr interessiert dran. Wer sind Sie, was machen Sie und was hat es mit dieser Gedenkstätte auf sich?
Lieber Herr Blume, erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch heute in Grafeneck. Und Grafeneck ist viel, viel mehr als Gedenkstätte. Sie haben das erlebt. Sie sind übers Gelände gegangen. Ein halber Kilometer Fußmarsch über das Gelände von der eigentlichen Gedenkstätte, einer offenen Kapelle hin zum Schloss. Und jetzt inzwischen sitzen wir zwischen Schloss und Gedenkstätte im Dokumentationszentrum. Und ich bin Historiker und Leiter des Dokumentationszentrums in Grafeneck. Und gleichzeitig existiert hier eine Einrichtung für Menschen mit Einschränkungen. Da wohnen noch heute 75 Menschen hier auf dem Gelände. Und Gedenkstätte und Einrichtung koexistieren zur gleichen Zeit, widersprechen sich nicht, sondern sie existieren zur gleichen Zeit und im Nachhinein zwar nicht so geplant, aber sie bereichern sich gegenseitig.
Ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig. Also ich hoffe, ich habe die Formulierung richtig verwendet. Mir kommt es hier vor wie ein Gedenkort. Also es ist nicht nur eine Stätte, sondern es ist ein Ort, an dem Unterschiedliches passiert. Menschen kommen hierher, Menschen lassen sich berühren, setzen sich mit der Geschichte ihrer Familien auseinander. Wir haben auch vorher darüber gesprochen, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte hier sofort spüren, hier geht es um alle Schicksale, weil die Nazis ja wirklich Menschen nur noch danach beurteilt haben, was sie kosten, was sie nutzen und eine ganz gnadenlose Berechnerei angefangen haben mit dem Leid von Menschen und auch Plakate ausgestellt haben, wie viel Geld man spart, wenn man einen Menschen ermordet. Man muss sich das einmal vorstellen. Lieber Goda, jetzt von der Stelle für jesidische Angelegenheiten. Du hast ja auch sehr dafür gekämpft, gemeinsam mit anderen und dann auch erfolgreich, dass der Bundestag den Genozid an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat anerkennt. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dass offensichtlich Gedenken einen Ort braucht. Ist das etwas, was heute nur im Internet stattfinden kann? Oder erzähl uns mal sozusagen den Zugang, den man von jesidischer Seite auf das Thema Gedenkort hat.
Lieber Michael, vielen Dank für die Einladung. erstmal. Und Herr Stöckle, vielen Dank auch für die Führung, die wir im Vorhinein hatten, hier im Schloss Grafeneck. Aus der jesidischen Perspektive heraus kann ich sagen, dass das Erinnern immer noch in der jesidischen Community selbst, in der Diaspora, aber auch in der Urheimat natürlich aktiv ist. Und die verblasst auch nicht. Aber nach außen hin, bei Nicht-Jesiden, und das ist natürlich auch unser Interesse, dass vor allem Nicht-Jesiden wissen, was den Jesiden widerfahren ist. Weil wir Jesiden selbst wissen natürlich, was passiert ist, welche Verbrechen begangen wurden gegen uns, gegen unsere Gemeinschaft. Und aber nach außen hin das natürlich zu kommunizieren und das auch im Gedächtnis beibehalten, das ist etwas sehr Schwieriges. Und mit der Zeit wird es immer leider schwieriger und verblasst immer und immer mehr. Das hat natürlich viele Faktoren. Ein Faktor, der besonders wichtig ist und dem man unbedingt eigentlich entgegenwirken muss, ist, dass man irgendwo einen Gedenkort haben müsste, wo man gemeinsam mit anderen Communities gedenken müsste. Denn wie auch das Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und der Mensch ist im Vordergrund. Wenn wir jetzt aber als Community immer nur dem gedenken, was einem selber widerfahren ist, verblasst das leider über kurz oder lang. Und die Jesiden brauchen natürlich nicht nur einen Ort, denn man kann auch online heutzutage, die Zeiten ändern sich, an das gedenken, was passiert ist, nämlich auch an den ersten Völkermord, der unter den Augen der Weltöffentlichkeit in live passiert ist, übertragen wurde, dank des Internets. Und das Gedenken an sich, das Erinnern, ist, wenn ich das so sagen darf, nicht nur Geschichte und Gedenken, sondern die Wurzeln des Erinnerns. Und wenn wir hier zusammensitzen und über das Erinnern sprechen, muss ich die arabische Sprache loben. Denn was den Menschen ausmacht, ist das Erinnern. Und der Begriff im Arabischen, auch wenn ich jetzt nicht Araber bin, für den Menschen ist Insan. Und Insan kommt von Nisyan, was vergessen bedeutet. Und den Menschen macht es aus, dass er vergisst. Und wir wollen, glaube ich, wie jede andere Community, Gemeinschaft auch, natürlich dem entgegenwirken, was uns allen widerfahren ist, ohne Parallelen zu ziehen und dass man das stetig in Erinnerung bringt.
Und das, Herr Stöckle, das bringt mich auch so zu meinem Anliegen, weil ich erlebe häufig natürlich, dass Leute glauben, beim Gedenken ginge es darum, eine Position zu beziehen. Und das ist mir dann oft unangenehm, wenn mir Leute zum Beispiel sagen, ja, Herr Blume, Juden finde ich total klasse, aber Roma und Sinti gehen gar nicht. Oder Juden und Muslime sind ja Feinde. Oder wir Deutschen haben ja unsere Geschichte aufgearbeitet. Die Zuwanderer, die sind das Problem. Das heißt, nach meinem Dafürhalten sollte eigentlich Erinnerungs- und Gedenkarbeit Solidarität stiften und die Menschen zusammenbringen und das gemeinsame Menschliche sichtbar machen. Übrigens, das war auch einer der Gründe, warum mich die jüdischen Gemeinden für dieses Amt vorgeschlagen haben, weil ich das Sonderkontingent für 1100 jesidische Frauen und Kinder leiten durfte. Und also klar war, dass ich nicht irgendwelche Schuldkomplexe abarbeite, sondern wirklich für die Würde aller einstehe. Das war den jüdischen Gemeinden sehr, sehr wichtig. Jetzt höre ich, dass hier tatsächlich ganz unterschiedliche Besuchergruppen kommen, und zwar sogar in steigender Zahl. Wie erklären Sie sich das? Man könnte ja auch meinen, umso weiter die Geschichte zurückrutscht, dass die Leute weniger Interesse hatten. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Ja, Sie sagen es. Was wir jetzt die letzten Jahre erleben, ist im Grunde genommen beinahe ein Paradox. Die Geschichte rückt immer weiter von uns weg und gleichzeitig steigt das Interesse der Menschen an dieser Geschichte. Ja, das heißt, je länger die Zeit vergeht, als ich anfing vor 30 Jahren, in den 1990er Jahren, hatten wir 40 Besuchergruppen hier an der Gedenkstätte. Besuchergruppen, wir können die einzelnen Besucher, können wir statistisch nicht erfassen, aber die Besuchergruppen sehr wohl. Und heute sind es zwischen 400 und 500 Besuchergruppen, die kommen. Ja, also vielleicht braucht manche Geschichte auch den Abstand. Also ich glaube, bei der Geschichte Grafeneck, die so, ich sage jetzt mal, monströs ist, hier wurden in 11 Monaten beinahe 11.000 Menschen, 10.654, ermordet, dass man auch einen gewissen zeitlichen Abstand braucht, um sich mit dieser Dimension von Verbrechen zu beschäftigen. Ganz zu reden jetzt da davon, dass nach 1945, da kommen wir natürlich schon in Details ganz nahe, dass eben ganz, ganz viele der Zeitgenossen, die involviert waren in diese Verbrechen. Wir haben es mit staatlichen, wir haben es mit einem monströsen staatlichen Verbrechen zu tun, dass viele noch in Amt und Würden waren und schon auch von personell und auch institutionell sich niemand in die Geschichte herangetraut hat, weil das hieße natürlich auch nach der eigenen Geschichte zu fragen. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte und der Generationen hat sich das abgeschwächt. Und heute in den 80er, 90er Jahren war eine neue Generation da. Und so kam es zum Bau der Gedenkstätte 1990, 50 Jahre nach den Verbrechen von 1940.
Also ich finde das nicht nur eindrucksvoll, sondern auch überzeugend. Ich werde zum Beispiel häufiger auch zu Fortbildungen im Bereich der Bundeswehr eingeladen und habe eine gute Zusammenarbeit mit den Militärrabbinern, die wir inzwischen in Deutschland haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Grafeneck tatsächlich auch ein Gedenkort wird, wo man sich daran erinnert, dass hier auch sogar ausgezeichnete, also mit Orden versehene Veteranen des Ersten Weltkriegs von den Nazis ermordet worden sind. Also Botschaft auch an alle da draußen, wenn euch Leute erzählen, sie seien ja nur gegen die anderen. Wer die Menschenwürde erstmal in Abrede stellt, hört normalerweise nicht mehr damit auf. Und dann werden Menschen ermordet, sogar die, wo die Nazis behauptet haben, das wären Kameraden. Man hat da keine Gnade mehr walten lassen und hat da gemordet. Jetzt ist es so, bei dem jesidischen Gedenken erlebe ich das tatsächlich so. Ich war natürlich auch mehrfach eingeladen und habe auch vereinzelt gesprochen. Es ist ja der 2. auf den 3. August 2014. Das heißt, der 3. August gilt so als der Gedenktag. Haben wir da auch eine Entwicklung, dass jetzt eher mehr nicht-jesidische Menschen teilnehmen oder bröckelt das ab, weil es aus den Medien ist und es wird ein innerjesidisches Gedenken? Wie erlebst du das?
Du hast es so gut wie auf den Punkt gebracht, tatsächlich. Das Interesse ist nach wie vor da, aber das Gedenken als große Gedenkveranstaltung, als dezentrale Gedenkveranstaltung, die es ja zu Anfang ja noch jährlich gab, bundesweit und auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus, die nehmen immer weiter ab, leider. Es werden immer weniger. Und da ist aber die Nachfrage nach wie vor sehr groß, daran teilzunehmen. Aber die Veranstalter springen da leider ab. Und wenn es die Jesiden selber nicht machen, dann machen es die anderen natürlich jetzt auch nicht. Und aber wenn man das natürlich immer ehrenamtlich macht, erschwert das leider sehr. Und das Resultat ist natürlich, dass das Interesse nach außen und die Informationsweitergabe natürlich immer und immer weiter abnimmt. Und ein großes Problem, muss ich sagen, gibt's bei den Jesiden zumindest. Und zwar das Erinnern an sich in den Anfängen. Und zwar mit der, und wenn man es richtig machen sollte, fängt es mit der Bezeichnung des Völkermords an. Meiner Meinung nach. Und zwar bezogen auf den Völkermord an den Jesiden vom 3. August 2014 und alle anderen Völkermorde. Die Geschichte soll ja viele zählen gegen die Jesiden. Sagen die Jesiden oder nennen die Jesiden Fährmann. Hast du schon mal gehört? Man hört das immer wieder in Gedenkkontexten. Und das finde ich schon...
Eigentlich ein osmanischer Erlass.
Richtig. Genau. Und das ist schon falsch, wenn man sich der Sprache der Täter bemächtigt, um da das eigene Leid oder das Leid einer Community zu oder der Opfer einfach unterstreichen zu wollen. Also Ferman heißt eigentlich, wie du gesagt hast, heißt einfach nur Dekret. Und nicht nur ein Völkermord oder zwei Völkermorde sind per Dekret von ganz oben begangen worden, sondern etliche. Da muss man in die osmanischen Archive, da habe ich keine Zahl. Und das ist einfach beschönigend. Genauso wie wenn man von Euthanasie oder T4-Aktion spricht. Euthanasie, T4-Aktion, Tiergartenstraße 4. Man muss das beim Namen nennen. Das war Mord einfach. Und wenn man aber das schon in den Anfängen falsch macht und sich auch noch ständig in der Opferrolle sieht, wird die Gemeinschaft sich nicht fortentwickeln, meiner Meinung nach. Also da muss man schon in den Anfängen genau darauf schauen, wie man das benennen möchte überhaupt.
Ja, das ist ja tatsächlich ein Thema. Das haben wir in der Erinnerungskultur ja immer wieder. Wie benennt man die Dinge? Also zum Beispiel, wenn Leute davon sprechen, Menschen seien umgekommen, ja, Menschen sind ermordet worden, hier zwischen 10 und 11.000. Es gibt ja eine offizielle Zahl. Aber tatsächlich sprechen wir ja heute auch noch in der deutschen Erinnerungskultur von T4 und von Euthanasie. Vielleicht ist es auch für die Hörerinnen und Hörer interessant zu hören, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
Ja, also im Grund, Herr Al-Kaidi sprach gerade von der Tätersprache. Auch da zumindest was Euthanasie, die Täter nannten das auch manchmal Gnadentod oder Vernichtung Lebens, unwerten Lebens waren diese ganz klassischen Begriffe, die in Verwendung waren, lange übrigens vor der Nazizeit. Also das beginnt nicht 1933, sondern das beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, also das Verbrechen. Manche reden übrigens auch momentan, wenn man vorhin von der Forschung, die Forschung angesprochen haben, auch beim Mord an, beim systematischen staatlichen Mord an Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen von einem Genozid. Also da sind wir natürlich in dem ganz weiten Feld, was ist ein Genozid und wie wird er definiert und wer definiert ihn. Aber auch da spricht man von einem genozidalen Verbrechen. Aber ich wollte sagen, ganz konkret hinter der Frage T4 zum Beispiel verbirgt sich die Planungszentrale in Berlin in der Tiergartenstraße 4. Und der Begriff der Aktion T4 oder der T4-Aktion ist eigentlich streng genommen ein Begriff aus der Nachkriegszeit. Also das heißt doch kein Täterbegriff, aber ein Begriff, der der Erklärung bedarf und nicht selbsterklärend ist. Und das wollte ich vorhin noch, wenn ich das sagen darf, zu Ihren Ausführungen, Herr Al-Kaidi, auch diese Opfer, diese NS-Opfer, wo wir ja gesehen haben, es waren jahrzehntelang auch vergessene Opfer. Ja, sie wurden nicht thematisiert. Es gab weder ein kollektives Gedächtnis, was an diese Menschen erinnert hat oder diese Menschen bewahrt hat. Wir mussten nach 1990 ganz mühselig wieder die Namen der Opfer und die Geburtsorte und die Wohnorte zusammensuchen und in das Gedenkbuch zu nehmen, was heute fast 10.000 Namen enthält. Aber dann tatsächlich wichtig war dann, Herr Blume hat den Begriff genannt, dem Gedenken an und dem Erinnern, dem Gedächtnis, wenn man so möchte, einen Ort geben. Also ich glaube, das wäre auch ganz wichtig, vielleicht für andere Gemeinschaften, dass da ein ganz konkreter Ort ist, wo auch das Verbrechen eine Dokumentation findet. Und das stammt jetzt von der Kulturwissenschaftlerin Aßmann, die dann den Begriff des kulturellen Gedächtnisses prägt. Und sie sagt, das kulturelle Gedächtnis hängt dann einfach nicht mehr ausschließlich an dem Kollektiv oder gar an einzelnen Personen, sondern das geht in tatsächlich kulturelles Gedächtnis, ist ein übergreifendes Gedächtnis, ein gesellschaftliches Gedächtnis. Und ich glaube, das ist hier am Beispiel jetzt von Grafenegg sehr, sehr mühselig, dann sehr verspätet natürlich mit all dem, was ich erzählt habe, ist tatsächlich ein Stück weit, ich formuliere es vorsichtig, ein Stück weit gelungen, das in eine Art kulturelles Gedächtnis zu überführen.
Ja, genau. Wir haben natürlich Jan und Alida Aßmann, das kulturelle Gedächtnis, was ja auch immer so ein bisschen ein öffentliches Gedenken impliziert. Und wir haben andererseits das familiäre Erinnern auch, wo viel das dann auch aufbricht wo man sich damit auseinandersetzt. Zum Beispiel gibt es hier ein Buch der Namen und ganz viele Leute entdecken, dass quasi der gleiche Nachname, dass hier dann auch Opfer dabei sind. Ja, da haben wir Foucault, die Heterotopie, also ein Ort, an dem ganz unterschiedliche Dinge stattfinden, Erinnerungen stattfinden an Pflege, an Mord, an jetzt auch an Gedenken. Bisher, lieber Gotha, war es häufig so, dass man quasi gedacht hat, das Gedenken ist etwas, das muss exklusiv deutsch sein. Es gab sogar den Anspruch, dass man gesagt hat, Menschen, die zu uns kommen, die will man gar nicht damit behelligen, die hätten ja damit nichts zu tun. Ich habe eigentlich eine andere Auffassung. Ich glaube, dass wenn wir gemeinsam deutsch sind, dass das bedeutet, das Gute, aber auch die Verantwortung anzunehmen. Und dass eigentlich zum Beispiel in einer Schulklasse, dass das selbstverständlich gemeinsam eine Erinnerungskultur zu pflegen ist und gerade in dem Sinne nicht bist du schuld, sondern was können wir gemeinsam aus der Geschichte lernen, damit sich Morde, Genozide nicht mehr wiederholen. Wie siehst du das? Weil ich meine, du hast den Bundestag ja dazu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen.
Mit deiner Hilfe natürlich vor allem. Und du hast ja gesagt, das Gedenken soll vor allem etwas Deutsches sein. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Da muss ich dich aber auch wieder ins Spiel nehmen. Du mit dem Land Baden-Württemberg habt ja mehr als nur Gedenken vorangetrieben. Ihr habt Menschenleben gerettet. Und das von Anfang an in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, wo der Völkermord in vollem Gange war, wo niemand sich überhaupt getraut hat, dass irgendetwas getan wird eigentlich und von außen aus Deutschland schon gar nicht. Da hat der Ministerpräsident Kretschmann mit dir zusammen das Sonderkontingent auf die Beine gestellt und eine Basis, eine solide Basis für uns Jesiden als auch für die deutsche Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf, auf die Beine gestellt. Denn diese Menschen, und die kennst du besser als ich, die du hergebracht hast mit dem Sonderkontingent, sind super integriert, die allermeisten. Es gibt Schriftsteller, es gibt jetzt Absolventen der Universität, es gibt viele, die ihre Ausbildung gemacht haben und die sprechen ein besseres Deutsch als ich nach wenigen Jahren. Das ist mehr als nur ein Gedenken und natürlich fordern diese Menschen, die jetzt hier sind und verdienterweise eine zweite Heimat gefunden haben, wollen nicht nur einen Gedenkort hier haben, sondern auch einen Ort, wo sie sich noch mal mehr verfestigen mit ihren Wurzeln und natürlich auch, wo sie ihren zweiten Geburtstag mehr oder weniger dank des Sonderkontingents hier feiern.
Ja, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, dass als mich damals der Ministerpräsident fragte, ob ich das Sonderkontingent leiten will, das war am Tag vor Weihnachten 2014, ich in dem Moment spontan an Schindlers Liste gedacht habe, also an diesen Film, ja, und sozusagen jetzt plötzlich, ich glaube, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen, jetzt stehst du plötzlich in der Situation, dass du selber gefragt bist, bist du bereit, dein Leben, das Leben von Kolleginnen und Kollegen zu riskieren, ins Kriegsgebiet zu gehen, um andere Menschen zu retten? Da wurde plötzlich die Lehre aus der Geschichte und auch aus der Religion, die Menschenwürde, jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen, wurde plötzlich wahnsinnig konkret. Und ja, also es ist in dem Moment nicht, ich habe in dem Moment nicht irgendwie abstrakte geopolitische Gedanken gehabt, sondern tatsächlich, ich habe an Schindlers Liste gedacht. Das waren die Bilder, ich weiß noch, dass da ein Weihnachtsbaum stand und ich sozusagen gedacht, boah, jetzt ist das sozusagen plötzlich, jetzt musst du plötzlich selber dich verhalten, so wie du es davor im Kino gesehen hast. Und war tatsächlich dann auch die Rückmeldung der jüdischen Gemeinden, der Wunsch, dass aus dem Erinnern was folgt. Dass man sozusagen nicht sagt, das ist etwas, da gruseln wir uns und dann passiert nichts, sondern daraus entsteht eine Verantwortung, nicht eine Schuld. Ja, keiner von uns hier ist schuldig an den Verbrechen, aber eine Verantwortung, dass es eben nicht wieder geschieht oder dass, wo Morde geschehen, dass man was dagegen tut. Und es gab, Herr Stöckle, aber eben auch Leute damals schon, die das getan haben. Der Euthanasie-Predigt des Bischofs von Münster, Clemens August von Galen. Übrigens am 3. August 1941, also genau an dem Gedenktag der Jesiden. Und ich werde Sie gleich fragen, Herr Stöckle, wie es dazu kam und was das auch für Auswirkungen hatte. Es gab ja damals noch Proteste. Aber ich will diesen Absatz hier einfach auch für die Hörerinnen und Hörer mitgeben. Also da stellt sich ein Bischof hin und stellt sich gegen die Euthanasie-Morde. Euthanasie aus dem Griechischen bedeutet so viel wie guter Tod. Und da war natürlich gar nichts gut dran. Die Menschen sind qualvoll vergast worden und die Leichen verbrannt worden. Und dieser mutige Bischof stellt sich dahin und sagt unter anderem, Zitat, wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als schwer Kriegsverletzte, als Krüppel, als Invalide in die Heimat zurückkehren. Zitat Ende. Also für mich klingt das ehrlich gesagt gar nicht nach Geschichte. Für mich klingt so die Infragestellung von Menschenwürde durchaus als ein Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Wie ist es damals dazu gekommen, dass Menschen noch den Mut gehabt haben, gegen die Euthanasiemorde zu protestieren?
Ja, das ist eine gute Frage und ich weiß nicht, ob ich da eine ähnlich gute Antwort darauf finde, wie es dazu kam. Also dieser Bischof, der Clemens Graf von Galen, leider spielt er für Grafenegg eine nicht die ausschlaggebende Rolle. Grafenegg war da schon 8 Monate geschlossen, 10.000 Menschen ermordet, wir haben das gehört. Aber Grafenegg hatte eine Nachfolgerin und zwar in Hessen, in Hadamar bei Limburg an der Lahn. Und da wurden noch weit über 10.000 Menschen ermordet, bis dieser Bischof tatsächlich öffentlich seine Stimme erhob. Und mutig, ja, wie ganz, ganz wenige. Ich glaube, es gibt gar kein Beispiel, was diese Wucht hatte. Bischof, der eigentlich nicht gegen das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er war kein Systemgegner. Er war kein Gegner des NS-Staates, wie man es manchmal heute gern lesen würde. Ja, er hat den Krieg gegen die Sowjetunion, der ein paar Wochen vorher, im Juni 1941 hat er begonnen, am 22. Juni, hat er natürlich noch befürwortet und begrüßt und gegen den Bolschewismus, wenn da die deutschen Armeen marschieren. Aber er hat klar erkannt, warum es, wir haben jetzt vielleicht den Begriff der Menschenwürde, der ihm wahrscheinlich auch zur Verfügung stand. Aber er sagt, was wir hier haben, ist Mord. Da sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten. Es ist Mord nach juristischen Kriterien, aber auch nach christlichen. Ja, das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und dann, was uns heute auch manchmal merkwürdig vorkommt, der hat dann noch ein paar Ausnahmen, wo auch der Christ töten darf. Wir waren gerade bei den Soldaten, wir waren bei der Notwehr und er hat sogar noch die Todesstrafe drin in seiner Predigt. Aber darum geht es ihm nicht, sondern er sagt, es ist Mord. Und er benutzt den Begriff nicht wert und unwertes Leben, sondern er benutzt produktiv und unproduktiv. Und er sagt, darum geht es den Machthabern, die Unproduktiven zu töten. Und im Grunde stellt es die Frage nach, ja, nicht direkt nach der Menschenwürde, sondern nach Inklusion und Exklusion. Wer gehört dazu? Wer gehört zu unserer Gesellschaft dazu? Und nach welchen Kriterien gehört er dazu? Und er sagt, wenn es so definiert wird, dass nur der Produktive dazu gehört, dann skizziert er ja die Konsequenzen. Dann gehört eben nicht mehr dazu, der aus dem Produktionsprozess rausfällt. Dann gehört nicht der dazu, der alt und krank wird. Dann gehört nicht der Kriegsinvalide dazu, sondern die stehen dann zur Disposition. Und so kommt es, dass er diese Predigt hält am 3. August 1941, die dann ganz, ganz schnell in Deutschland kursiert, in Abschriften kursiert und bei den Machthabern in Berlin ganz großen Eindruck erzeugt, sodass 14 Tage, 3 Wochen später Hitler diese, nennen wir wieder T4-Aktion, in der Art und Weise, wie sie bis dahin stattfand, einstellte, im Geheimen dann doch irgendwie weiterging bis 1945, bis zum Kriegsende.
Nun, um an der Stelle nochmal nachzufragen, also wir haben ja zum einen auch natürlich auch hier jüdische Opfer, ja, also das ist eben auch, die Nazis haben sozusagen in ihrem Vernichtungswahn damals auch quasi natürlich die verschiedenen Opfergruppen in den Blick genommen. In Stuttgarter Westen Erna Bechhöfer, das ist eine Jüdin, an die auch heute noch durchaus auch immer wieder erinnert wird. Und gleichzeitig aber auch diese Perfektionierung der Mordmaschine, die Gaskammer. Ist das tatsächlich so, dass wir hier quasi, wird hier experimentiert? Die Leute sind ja dann tatsächlich nach Hadamar, aber auch nach Auschwitz zum Teil gegangen, auch Ärzte, die hier eingesetzt waren. Haben wir es da mit einem systematischen Ausprobieren des Mordens zu tun? Oder ist das eher sozusagen so, dass man halt Befehle befolgt und nicht weiter drüber nachdenkt? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, manchmal wird das tatsächlich so interpretiert oder auch manchmal so formuliert in Darstellungen oder oftmals auch in journalistischen Darstellungen, dass es um ein Experiment gegangen wäre. Das lässt sich aber aus den Quellen, aus dem, was wir heute wissen, geschichtswissenschaftlich nicht verifizieren, nicht bewahrheiten, sondern zu dem Zeitpunkt, als in Grafeneck die Gaskammer gebaut wurde, das war in den ersten Kriegswochen nach dem 1. September 1939, als der Krieg begann, kam einen Monat später kamen schon diese ersten Gasflaschen von IG Farben aus Mannheim kamen an. Die Urnen, wo später die Leiche der Ermordeten an die Verwandten verschickt wurde, kamen an. Also insofern, es ging tatsächlich nicht um ein Experiment, sondern die Frage Holocaust stellte sich diesen Planern, die da involviert waren. Das waren Mediziner, das waren Verwaltungsbeamte, das waren Beamte der Innenverwaltung. Da stellte sich die Frage, Holocaust, also Ermordung, systematische Ermordung der europäischen Juden, zu dem Zeitpunkt nicht. Europa war noch nicht von Deutschland besetzt. Der Holocaust war erst möglich, als sukzessive die deutsche Armee immer mehr Gebiete, Territorien in Europa besetzt hat. Also über 5 Millionen der ermordeten Juden, 5,5 Millionen der ermordeten Juden sind keine Deutsche, sondern sind ausländische Staatsbürger, sind französische, italienische, polnische Staatsbürger. Also hier geht es um ein völlig an sich abgeschlossenes Projekt, bitte in Anführungszeichen, ja, was diese Frage, die Ausweitung zu dem Zeitpunkt, als es beginnt, noch nicht in sich trägt. Erst als der Holocaust beginnt, Und der beginnt nämlich bei Bullets, wie die englische Historiographie das so drastisch sagt, durch Erschießungen, ja. Das heißt, durch die Erschießungskommandos im Osten. Und als die an Grenzen stoßen, physische, psychische, was die Menge der Opfer angeht, dann werden die Spezialisten, die sogenannten Spezialisten, die von dieser T4-Aktion kommen, nach Osten verlegt und dann bauen die ersten Vernichtungslager wie Belzec, wie Treblinka, wie Sobibor. Also im Grunde genommen haben wir es mit einer, auch wieder böse gesagt, einer lernenden totalitären Diktatur zu tun, die aus den Erfahrungen, die sie in dieser ersten Phase schöpft, die in den Holocaust gestaltet.
Ja, und das ist bedrückend, weil das bedeutet faktisch, wenn wir es mit solchen antisemitischen, extrem dualistischen Gruppierungen zu tun haben, dass deren Mordlust, ja, Sie haben das genannt, lernendes System, die gucken, wie es funktioniert. Wir haben ja in Baden die erste Deportation nach Gürs und man guckt, ob die Bevölkerung sich wehrt, also in dem Fall jüdischer Badenerinnen und Badener und Menschen aus der Saarpfalz. Offensichtlich hat das Regime immer wieder geschaut, wie weit es gehen kann und dann quasi daraus seine Lehren gezogen. Und hier war es ja zum Beispiel Bischof Wurm, der widersprochen hatte und andere. Das heißt, auch wenn es Widerstände gab, waren die durchaus wirksam. Und das ist ja eigentlich schrecklich, also dass wir sozusagen sehen, es hätte auch noch immer Möglichkeiten gegeben, sich dem zu widersetzen, was da passiert ist. Goda, auch an dich die Frage. Ich war jetzt insgesamt 4-mal vor Gericht als Sachverständiger gegen mutmaßliche Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates, also in Terrorverfahren. Und ich habe immer wieder damit argumentiert, dass ich gesagt habe, die Aufnahme der Jesidinnen und Jesiden hilft uns auch, dass wir den Terror aufklären und juristisch ahnden. Das macht Deutschland sicherer, wenn Terroristen wissen, dass sie hier in Deutschland eine gerechte Strafe zu erwarten haben. Dann werden sie entweder gar nicht kommen oder aber im Zweifelsfall müssen sie sich ihren Taten stellen. Das war aber bisher ein juristisches Argument. Wenn ich die Diskussion richtig verfolge, dann ist aber der Widerstand gegen den Terror und gegen Genozid auch für uns alle eine Möglichkeit, die Bedeutung der Menschenwürde in der Tiefe emotional und vor allem auch gemeinsam zu verstehen und eben nicht zu sagen, das betrifft mich nicht, weil ich zugewandert bin, ja, oder umgekehrt, wenn das woanders passiert, betrifft's mich nicht, weil ich nicht zugewandert bin, sondern dann kann, das ist meine Frage, aus dem Erinnern eine gemeinsame Wertschätzung von Menschenwürde Sicherheit werden aus gemeinsamer Erinnerung?
Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, dass Deutschland natürlich jetzt eine große Verantwortung hat. Nicht nur deswegen, also bezüglich der Jesiden, dass die Jesiden die größte Diaspora-Gemeinde hier in Deutschland haben, sondern weil auch Deutschland ein Rechtsstaat ist, der besonderes Gewicht hat, international. Und die Jesiden Deutschland nicht umsonst ihre Heimat nennen. Deutschland hat bewiesen, dass die Jesiden hier eine Heimat gefunden haben. Und die Jesiden haben das natürlich auch dankend angenommen. Und dieser Völkermord, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wurde er nicht nur juristisch anerkannt, sondern auch politisch. Leider aber bisher, es ist mehr oder weniger fast symbolischer Natur leider geblieben. Wenn man das umsetzt und das wirklich politisch auch anerkennt, dann können wir uns nochmal darüber unterhalten, wie das in Zukunft gehandhabt wird.
Ja, also ich kann dem nur zustimmen und es war ja in den Medien, deswegen kann ich es auch sagen. Ich habe gesagt, solange der Bund jesidische Familien abschiebt, die rechtstreu gewesen sind, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, möchte ich gerne auf ein Bundesverdienstkreuz verzichten. Ich bin vorgeschlagen worden dafür, aber ich habe erklärt, dass es für mich zu weit auseinander liegt. Man kann nicht einen Genozid anerkennen und dann aber sagen, hat keine Folgen. Das ist ja genau das, was ich sozusagen spüre. Erinnerung ist dann wertvoll, wenn es nicht nur um Gefühle geht, sondern auch wirklich um die Frage, was mache ich denn in Zukunft damit? Und da würde ich dir leider recht geben, dass quasi aus dieser Anerkennung, einstimmigen Anerkennung des Genozids rechtlich so wenig gefolgt ist. Das finde ich bedrückend, weil ich finde dann, also man darf diesen großen Begriff auch nicht einfach für eine politische Entschließung verwenden und dann nichts daraus folgen lassen. Ja, da wünsche ich mir auch von unserem Parlament, dass es auch den Mut hat, sich da einzusetzen, nicht nur wenn es um reiche Leute geht oder um Wählerinnen und Wähler geht, sondern auch einzusetzen, wenn es um Menschenwürde geht und um eine verfolgte Minderheit. Und ich spreche nicht davon, dass man Leute, die straffällig geworden sind oder so etwas, die Aufnahmerecht missbraucht haben, sondern ich spreche von Familien, die hier angekommen sind, die Deutsch lernen, du hast es erwähnt, viele strengen sich an und ihnen dann zu drohen, dass sie jetzt abgeschoben werden oder sogar es tatsächlich durchzuführen, also das ist, finde ich, albtraumhaft. Das ist für mich ein zu großer Unterschied zwischen dem hohen moralischen Anspruch und dann der politischen Tat. Und ich meine, wir sind ja hier in einem baden-württembergischen Podcast. Ich kann Leuten ganz schwer erklären, warum dieser Gedenkort, der eigentlich auch ein Bildungsort ist, als eine regionale Sache betrachtet wird. Also es ist ein Verein, ein e.V., der ihn betreibt. Der bekommt zwar einen Landeszuschuss, aber es ist bisher noch nicht in einer Bundesförderung drinnen. Wir haben hier die Gaskammer, wir haben die Morde, 10.000 bis 11.000, und trotzdem wird fast so getan, als sei das nur eine regionale Angelegenheit. Ist das der langen Verdrängung geschuldet oder wie kommt das, dass T4, Tiergartenstraße 4 in Berlin ein großer, bedeutender Name ist und gleichzeitig tut man aber so, als ob das hier eine Angelegenheit von wenigen Engagierten sei, hier zu erinnern?
Auch wieder, Herr Blume, eine gute Frage. Insgesamt haben wir vorhin von einer Art verspäteten Erinnerung und vergessenen Opfer geredet. Also wenn Sie in die Bundestagsprotokolle reingucken, die ersten Jahrzehnte nach dem Krieg spielten diese Opfergruppen, wenn man noch diese Menschen der Zwangssterilisation anheimfielen, und es waren 400.000 Menschen in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht entschädigt wurden, weil juristisch waren das keine NS-Verbrechen. Auch das ist etwas Unfassbares, für uns heute Unfassbares. Und jetzt war es dieses Jahr noch im Bundestag, kann man nachlesen in der Bundestagsdrucksache, dass die Opfer von Zwangssterilisation und NS-Euthanasie, benutzt den Begriff, der fiel da auch, als spezifisches NS-Unrecht anerkannt wurde. Also das heißt, wir brauchen bis im Jahr 2025, bis wir uns schon mal auf diese juristische Frage einigen können. Und dann, wenn man die verschiedenen nationalen Denkmäler in Berlin anguckt, das Denkmal, alle kennen das Holocaust-Denkmal direkt am Brandenburger Tor, das wurde 2005 übrigens gebaut. Dann folgte das Denkmal für die verfolgten Homosexuellen, Sinti und Roma. Und das letzte in der Gruppe ist tatsächlich das T4-Denkmal, von dem Sie gerade sprachen, in der Tiergartenstraße 4. Das stammt, glaube ich, auch aus 2014. wenn ich es recht weiß, ja, 2014. Das heißt also, wir haben es mit einer ganz, ganz späten Entwicklung zu tun. Und jetzt kommen wir auf den baden-württembergischen Sonderfall und Grafeneck. Im Unterschied dazu, wir haben in der Bundesrepublik 5 Euthanasie-Gedenkstätten, rechnen wir die in Österreich dazu, gibt es 6 Gedenkstätten, die an die spezifisch monothematisch an die NS-Euthanasie-Opfer erinnern. Sind die anderen 5, inklusive der in Österreich, sind durch und durch in staatliche Strukturen eingebunden, sage ich jetzt mal, in Stiftungen, brandenburgische Gedenkstätten oder in Hessen, in den dortigen Landeswohlfahrtsverband. Tatsächlich ist Grafeneck da singulär von einem, Sie haben es gesagt, von einem gemeinnützigen e.V. und von lokalen, aber inzwischen auch überlokalen Aktivisten, aber unterstützt und mit Landesschirmherrschaft und Landesförderung, aber tatsächlich nicht adäquat, wie Sie sagen, gefördert. Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Bundesmittel bekommen wir, was Projekte angeht, aber auch das haben Sie kritisch angemerkt, keine institutionelle Förderung. Und das wäre natürlich schön. Da bräuchten wir auch, das wäre jetzt mein Wunsch in den Podcast hinein, auch mehr Unterstützung des Landes, weil diese Bundesförderung oder eine institutionelle Förderung, die vom Bund ausgeht, die setzt immer natürlich eine Kofinanzierung des Landes voraus. Aber das Land fördert ja die Gedenkstätte institutionell. Also insofern wäre es eine Frage, kann da der Bund, kann da das Land tatsächlich vielleicht etwas auch intensiver das unterstützen, solche Ideen. Es wird diskutiert momentan. Momentan gibt es auch seit wenigen Wochen eine neue Bundesgedenkstättenkonzeption. Und die hat quasi einen Nachklapp. Da heißt es, es wird in den nächsten Monaten geprüft, ob in diesen sogenannten Closed Shops der institutionell geförderten Gedenkstätten in Deutschland auch noch andere und neue dazukommen können.
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon eine Menge Stoff auch zum Nachdenken für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann würde ich jetzt noch eine Abschlussfrage an beide richten. Es ist ja tatsächlich so, ja, im Land, der Landtag hat sich immer wieder zu diesem Gedenkort bekannt. Auch die Ministerpräsidenten Erwin Teufel, Günther Oettinger, jetzt Winfried Kretschmann, Schirmherrschaften, Anwesenheit. Waren denn auch schon prominente Bundespolitikerinnen, Bundespolitiker hier vor Ort?
Ah, Sie merken schon an meinem Zögern, dass ich nachdenken muss. Ja, also natürlich Bundestagsabgeordnete waren natürlich
aber
schon
sind
hier.
Dann wieder regional.
Sie sind wieder regional verankert. Also, jetzt hoffe ich bloß, dass ich niemand Unrecht tue und ihn nicht parat habe. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr ungeschickt. Aber
also liebe Bundespolitik, die herzliche Einladung hier vom Gedenkort, aber auch vom Beauftragten der Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Ihr seid willkommen, welche Bundesämter, Bundespräsidenten, Bundesministerinnen, Kulturstaatsminister. Es gibt ja viele, übrigens den Bundesverteidigungsminister würde ich mir auch gerade wegen dem Schicksal der Soldaten, die hier auch ermordet worden sind. Also große Einladung per Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr das wahrnehmt, dass wir hier einen Gedenkort der Solidarisierung dabei haben. Goda, die Abschlussfrage auch an dich. Wir waren ja heute hier gemeinsam. Ich habe dich sehr nachdenklich erlebt und gleichzeitig aber auch so eine gewisse Entschlossenheit. Also sehe ich das richtig, dass die Stelle für jesidische Angelegenheiten und andere für so einen Gedenkort auch für das jesidische Leid in Deutschland eintreten?
Richtig. Wir haben ja von Anfang an gesehen, dass es ein Völkermord gewesen ist. Wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, das weißt du auch vor Jahren, dass diese Verbrechen des Islamischen Staates gegen die Jesiden und auch gegen andere Minderheiten als Völkermord auch anerkannt wird. Das hat Jahre gedauert, bis erstmal in Frankfurt vom Landgericht da Mitglieder verurteilt wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Völkermord. Und danach erst konnten wir überhaupt die Sache in den Bundestag bringen. Und das auch nur über eine Petition, weil uns die Bundestagsabgeordneten zumindest eher, also zugehört haben eher, aber keine Taten daraus gefolgt sind. Also sind wir den Weg der Petition gegangen und haben das erstmal auch dann erst dadurch überhaupt zur Anerkennung gebracht. Und wir wollen natürlich, dass es weiterhin daran Erinnerung gibt, was passiert ist. Nicht wegen uns, damit unsere deutschen Mitbürger, jene, die nicht Jesiden sind, wissen, was anderen passiert ist. Und damals haben wir auch gerufen auf Protesten, als der Völkermord im Gange war, heute wir, morgen ihr, wenn man gegen die Islamisten nichts unternimmt. Und tatsächlich versuchen ja die Islamisten alles, und um auch andere zu verletzen. Wir sind zum Glück jetzt die Letzten gewesen, die an denen ein Völkermord begangen wurde. Aber wenn sie könnten, würden sie weitere begehen. Wenn ich jetzt einfach mal zum Sudan rüberschwenke. Ich bin gespannt, was in den nächsten ein, zwei Jahren als für Nachrichten, für Berichte herauskommen, was da passiert. Als auf Taten des Islamismus hin, da ist auch ein Völkermord im Gange zum Beispiel. Und wir wollen hier in der zweiten Heimat der Jesiden einen Gedenkort. Und wir haben eigentlich auch eine sehr gute Vorarbeit geleistet, auch mit der Anerkennung des Völkermordes im Deutschen Bundestag. Und am 19. Januar 2023 wurde ja mit dem Beschluss der Anerkennung auch Finanzen veranschlagt dafür. Über 3 Millionen Euro für einen Bau einer Gedenkstätte oder eines Gedenkortes. Das muss noch genauer ausgearbeitet werden eigentlich. Und das ist beim Beauftragten für Kultur und Medien, Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, jetzt Herr Weimar, vorher Claudia Roth. Und es kommt aber leider keine Bewegung rein. Wir versuchen natürlich da jetzt daran zu kommen und dass das umgesetzt wird. Aber bisher leider stoßen wir nur auf taube Ohren. Und ich hoffe aber, dass wir zumindest das dann dezentral auch ohne Ihre Hilfe etwas auf die Beine stellen können.
Ja, also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, das war ein intensiver gemeinsamer Tag. Ich glaube, wir haben gemeinsam nicht nur jetzt irgendwie theoretisiert, sondern auch erlebt, dass Erinnerungskultur Menschen zusammenbringen kann und dass es eigentlich nur Sinn macht, gemeinsam für Menschenwürde einzutreten und denen entgegenzutreten, die die verschiedenen Opfergruppen gegeneinander ausspielen wollen. Ja, also das Beispiel Sudan, du hast es gerade erwähnt, Goda, ich habe auch selber Schwierigkeiten damit, dass ich viele Demonstrationen sehe, die sagen, sie sind für Menschenrechte gegen Israel. Und wenn ich dann frage, was ist mit den Massakern im Sudan, interessieren euch die auch? Dann wird so getan, nö, damit haben wir nichts zu tun. Und ich glaube, das geht nicht. Wir müssen bereit sein, jedem Menschen die Menschenwürde anzuerkennen, ob das ein israelischer Mensch ist, ob das ein palästinensischer Mensch ist, ob das ein sudanesischer Mensch ist, ob das ein Mensch ist, der aus religiösen Gründen verfolgt wird, aufgrund des Geschlechts, Femizide. Wir haben immer noch auch in Deutschland tödliche Gewalt, auch gegen Frauen, und auch Ableismus, also Gewalt und Hass und Mord an Menschen mit Behinderung. Auch manche Debatte, die wir führen, wenn es dann schon wieder heißt, wer darf noch welche Medikamente bekommen, da gehen wir schon wieder in diese Richtungen, wo wir dann sagen, ist das wirklich den Weg, den wir gehen wollen, wo wir wieder anfangen, den Wert von Menschen zu berechnen. Ich glaube, das macht absolut Sinn, dass wir hier in Grafeneck einen Dialog, einen Diskurs begonnen haben, zu sagen, Gedenken geht nur gemeinsam, weil wir auch nur eine gemeinsame Zukunft haben. Und wenn eine Gruppe ausgeschlossen und vernichtet werden darf, dann ist niemand mehr sicher. Und genau das hat zum Beispiel Rabbi Jonathan Sacks, seligen Angedenkens, der große Oberrabbiner von Großbritannien, der auch in der jüdischen Gemeinde sehr geschätzt wird, der in vielen Gebetsbüchern, in Synagogen auch in Deutschland eine große Rolle spielt, der hat es so formuliert, this hate always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also dieser Hass beginnt immer bei Juden, endet nie bei ihnen. Und es überrascht uns ja auch gar nicht, dass tatsächlich die Gruppen, zum Beispiel der sogenannte Islamische Staat oder die Janjaweed-Milizen, RSF, dass da praktisch Antisemitismus auch immer dabei ist, die Ideologie der Menschenverachtung, des Hasses, der Behauptung, es gibt eine Verschwörung und wir dürfen jetzt alle möglichen anderen töten, das ist sozusagen ein eine gemeinsame Aufgabe, uns dem gemeinsam entgegenzustellen und so wie der Bischof es gesagt hat, dass eben niemand getötet werden darf. Und wenn wir das aufgeben und einfach, ja, bei der Gruppe können wir vielleicht eine Ausnahme machen, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wäre nicht verstanden, worum es auch in diesem Podcast geht. Es gibt keine Menschenwürde zweiter Klasse. Und wenn Ihnen irgendjemand nahelegen will, dass man bei dieser Gruppe doch vielleicht ein bisschen davon absehen könnte, dann sind wir drei hier der Auffassung, dann führt diese Person nichts Gutes im Schilde. Entweder wir haben Menschenwürde, alle, oder wir haben sie nicht. In dem Sinne danke ich sehr fürs Zuhören, empfehle sehr einen Besuch hier in Grafeneck. Es ist hochintensiv. Ein ganz tolles Team, das hier arbeitet, interessante, intensive Gespräche, Bewusstsein für Medien. Die Stelle für jesidische Angelegenheiten kann man unterstützen, kann man sich anschauen, für eine Erinnerungskultur, die nicht bei Proklamationen im Bundestag stehen bleibt, sondern die da erst anfängt für unsere gemeinsame Zukunft. Ich danke Ihnen, euch beiden, für diesen intensiven Tag und allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.